Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute starten wir die Serie Frauenpower 1900, Gespräche über die Münchner Frauenbewegung. Wir laden Sie ein, in die Tiefen einer Epoche einzutauchen, die von mutigen Seelen und dem Ruf nach Veränderung geprägt war. Ingfield Richardson forscht über die Frauenbewegungen und vergessenen Autorinnen des 19. und 20. Jahrhunderts. 2018 kuratierte sie die Ausstellung Evas Töchter, die die Rolle der Schriftstellerinnen in der Münchner Frauenbewegung von 1894 bis 1933 darstellte. Im Dialog mit Uwe Kulnig wird sie die Türen zur Münchner Frauenbewegung aufstoßen. Wir werden jene Bewegung kennenlernen, die einst den Staub des wilhelminischen Zeitalters abstreifte und das Licht der Moderne für Frauen leuchten ließ. Hören Sie die Geschichten von Frauen und Männern, die sich deutschlandweit vernetzten, die Seite an Seite für das Unerhörte standen, für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung. Die Pioniere der Emanzipation haben ihre Stimmen schon vor dem Jahrhundertwechsel erhoben, laut und bestimmt, in einem Ruf nach Bildung, Beruf und Gleichstellung. Das Atelier Elvira, ein Magnet für die geistige Elite und die Aristokratie Europas, avancierte zum Herzen der deutschen Frauenbewegung. Ingfield Richardson, bekennende Chronistin der Vergessenen und Verschollenen, bringt die Gesichter hinter den Forderungen des ersten Frauenkongresses von 1899 ans Licht. Eine Dokumentation von Träumen, die bis heute nachhallen. Begleiten Sie uns auf der Reise durch ein Kapitel deutscher Geschichte, das ebenso leidenschaftlich wie intellektuell, ebenso einfühlsam wie revolutionär war. Dies ist Frauenpower 1900 auf Literaturradio Hörbahn. Ein Echo der Vergangenheit, das sich in der Stimme der Gegenwart widerspiegelt. Hören Sie Ingfield Richardson zu, tauchen Sie mit uns ein und lassen Sie sich beflügeln von der Energie, die einst die Grundfesten gesellschaftlicher Konventionen erschütterte. Ingfield, warum machen wir eigentlich diese Sendung über Powerfrauen 1900?
Powerfrauen 1900, wir machen diese Sendung, weil wir oder wir beide zusammen wollen eigentlich zeigen, dass es um 1900 schon Frauen und auch Männer gab, die für all das gekämpft haben, für das wir heute auch noch kämpfen, insbesondere Frauen für Bildung und Beruf, für Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung, für gleiche Bezahlung, gleiche Entlohnung, für Gleichberechtigung. All das, denkt man häufig, ist erst heute entstanden oder in den letzten 30 Jahren. Manchmal wird auch der Fehler gemacht, zu sagen, in den 20er Jahren, auch das stimmt nicht. Tatsächlich waren diese ganzen Forderungen schon von 1900 höchst aktuell und akut. Und es war insbesondere die Münchner Frauenbewegung, die damals deutschlandweit für diese Rechte gekämpft hat. Sehr wagemutig, sehr, sehr brisant, also zum Teil mutiger, als wir das heute tun. Und ja, wir wollen das eigentlich zeigen in dieser Sendung Powerfrauen, verschiedene Persönlichkeiten vorstellen, Männer und Frauen, weil diese Münchner Frauenbewegung von 1900 und um 1900 war nicht auf Frauen reduziert, wie das heute oft getan wird in Frauenvereinen, sondern die bestand aus Männern und Frauen, weil man der Auffassung war, man kann die Gesellschaft nur gemeinsam umwandeln. Und da wollen wir jetzt einfach verschiedene Protagonisten vorstellen, die damals.
Bevor wir das machen, ja. Ingfield, was war denn damals eigentlich aus deinem Wissen heraus der wirklich größte, der Big Point, den man ändern wollte als Frau?
Ja, der größte Punkt, den man ändern wollte, man wollte aus der Abhängigkeit natürlich aus bürgerlichen ihn von dem Mann heraus aus der finanziellen Abhängigkeit, aber tatsächlich ist die Frauenbewegung eigentlich entstanden, schon um 1865 herum. Und es wird heute von vielen Historikern gesagt, eigentlich aus dem Bedürfnis heraus, seine Persönlichkeit zu entfalten als Frau. Das ist der Grund, auf den das meist reduziert wird, dann, dass auch die Frauen ihre Persönlichkeit entwickeln wollten, ihr selbst entdecken wollten. Und das war sozusagen der Anfang der Frauenbewegung. Und das kann man wunderbar verfolgen an der Münchner Frauenbewegung, die höchst berühmt waren. Das kann man wie an so einem Nukleus, spiegelt sich da alles. Diese ganzen Frauen damals und Männer haben in einem speziellen Zirkel gelebt in der Maxvorstadt und in Schwabing. Die sind sich täglich begegnet. Und aus diesem ganzen Mix und Potpourri der täglichen Begegnung ist etwas unglaublich Neues und Innovatives entstanden. Und das spiegelt sich eben damals in München in den 1890er Jahren bis 1900 und danach wirklich unglaublich spiegelt diese Stadt das wider. Und diese Persönlichkeiten, die sich dort finden, entwickeln sich zu den berühmtesten künstlerischen Persönlichkeiten im Wilhelminischen Kaiserreich. Das ist typisch für die Münchner Frauenbewegung. Und da sind so Frauen dabei wie Anita Augsburg, die erste promovierte Juristin Deutschlands, Sophia Hautsticker, die erste berühmte Berufsfotografin Europas und Deutschlands. Da ist dabei Elsa Bernstein, die erste berühmte deutsche Dramatikerin. Da ist dabei Marie Haushofer, die das Festspiel für den ersten Bayerischen Frauentag 1899 geschrieben hat. Und das heißt, vieles von dem, was damals im Deutschen Reich passierte, passierte in München zum ersten Mal durch diese Frauen. Und all diese Frauen waren miteinander verbunden in einem Netzwerk und haben sich gegenseitig inspiriert. Und das ist etwas ganz Besonderes, was es damals nirgendwo so gab, nur in München. Und deswegen in München, weil München vor 1900 als die liberalste Stadt im Deutschen Reich galt. Und im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts war alles, was Rang und Namen hatte, an Künstlern nach München gezogen, aus dem Ausland, aus dem Inland. Und also es gab hier ein kann man sagen, eine kreative Suppe in einem ganz engen Stadtraum, den es sonst nirgendwo damals gab in Deutschland. Das war einzigartig in München. Und da sieht man einfach in den 1890er Jahren, wie eigentlich jeder, der nach München kommt, von Künstlern aus dem Ausland und Inland zum Superstar wird innerhalb von 10 Jahren. Durch diese ganzen Kontakte, die alle dann haben und durch diese ganzen Inspirationen, die entstehen. Und in diesem ganzen künstlerischen Umfeld, dass es, also München war um 1900, galt es als eine der berühmtesten künstlerischen Städte in Europa. Und in diesem Umfeld eben entstand dann auch die Münchner Frauenbewegung in den seit 1887 kann man sagen in München. Und das ging aber alles miteinander Hand in Hand. Also die berühmtesten Künstler der Moderne waren auch Mitglied in der Münchner Frauenbewegung, Männer und Frauen.
Mhm. Aber nichtsdestotrotz mussten die Menschen ja auch damals von irgendetwas leben.
Ja.
Die Frauen kamen ja nicht alle alleine hierher. Oder kamen die jetzt, von denen du sprichst, allein nach München? Oder kamen die nicht in einer Ehe schon hier an? Oder sind die hier geboren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das muss man sich durchaus unterschiedlich vorstellen. Also einige der Frauen, ich rede jetzt nochmal von Frauen, Männern betrifft das damals auch. Einige dieser Frauen waren schon in München, die kamen aus bürgerlichen, relativ gut situierten Künstlerfamilien. Das war zum Beispiel die Emma Merck, deren Vater war schon lange Maler in München, eine gut situierte Familie. Sie hat das aber geschafft, selbst von ihren Büchern zu leben und sich zu finanzieren. Sie wurde nicht durch die Familie finanziert. Sie hat ganz früh angefangen, Romane zu schreiben und konnte davon leben. Das war eine Münchnerin. Das gleiche Marie Haushofer, das war später ihre Stieftochter. Marie Haushofer war die Tochter von Max Haushofer, von einem berühmten Volkswirtschaftler. Natürlich hat ihr Vater sie erst finanziert, aber dann hat sie eine Ausbildung als Malerin gemacht, als Kopistin gearbeitet in München. Und davon konnte sie auch leben. Also das waren Münchner Frauen, die sich dann selbst finanzieren konnten durch ihre künstlerischen Werke. Oder auch Carrie Brachvogel, höchst berühmt geworden. Die war erst verheiratet und kaum war ihr Mann gestorben, im Tegernsee ertrunken, ist sie durchgestartet wie ein Superstar, hat angefangen, Romane zu schreiben und konnte sich komplett damit finanzieren. Mhm. Dann kamen welche von außerhalb, dazu gehört zum Beispiel Emmy von Egeti, die haben wir auch in unseren Sendungen, die kam aus Berlin. Und die war damals noch ein Nobody. Die war die Tochter von Moritz von Egeti, von einem berühmten Pazifisten, lebte in Berlin und die hatte eine Ausbildung auch als Malerin, aber sie hatte überhaupt noch kein Geld verdient. Und die kam dann nach München in diesen Münchner Kreis und innerhalb kürzester Zeit ist sie durchgestartet zum Superstar, nicht nur als Schriftstellerin im Umkreis dieser ganzen anderen Frauen, sondern auch als Kunstgewerblerin und als Jugendstilkünstlerin. Die war um 1900 ein Superstar in München geworden. Also das war jemand, der von außen kam, genauso der berühmte Jugendstilkünstler Hermann Obrist. Der kam damals von Florenz nach München oder August Endell kam damals auch von Berlin über Tübingen nach München. Aber das Gemeinsame ist eben, dass die, die von außen kamen, sich dann sozusagen mit denen hier vermischt haben und durch diesen engen Stadtraum sich täglich gesehen haben, gemeinsame Ideen entwickelt haben und in jedem ist dann sozusagen die kreative Bombe geplatzt. Und jeder von denen, der in dieser Münchner Frauenbewegung involviert war, von diesen Künstlern, ist zum Superstar geworden in München vor 1900.
Verstehe. Und um solche eine Bewegung auch nur in irgendeiner Weise zu befeuern, braucht es ja letztendlich auch irgendein Medium. Also mit anderen Worten braucht es eine Vereinszeitschrift oder die Zeitungen machen mit oder wie ist das gelaufen?
Ja.
Haben die auch publiziert schon als gemeinsame Gruppe am Anfang oder musste sich das erst entwickeln?
Also das war natürlich ein Prozess der Entwicklung. Sie hatten mehrere Medien. Also ganz wichtig war das Atelier, Fotoatelier Elvira. Das wurde 1887 von Anita Augsburg und Sophia Gautzicker in München eröffnet. Erstmal mit der Spezialität Kinderaufnahmen, um alle möglichen Münchner dort hineinzulocken. Die beiden kamen aus Dresden. Das heißt, die hatten am Anfang wenige Kontakte, hatten aber Maler- und Theaterkontakte, weil sie selber eben zuvor als Malerin und Schauspielerin aktiv waren. Und in dieses Atelier Elvira wurde dann sozusagen die Bühne und auch der Treffpunkt all dieser modern gesinnten Männer und Frauen und Künstler in München. Alle haben sich dort fotografieren lassen und auch inszenieren lassen. Also das war ein ganz wichtiges Medium. Und alle Frauen haben sich dort in den neuen Rollen als Gelehrte, als Schauspielerin, als Schriftstellerin inszenieren lassen. Das war ein ganz wichtiges Medium, die Fotografie. Dass Sophia Rautzicker, die das damals geleitet hat, zusammen mit Anita Augsburg, dass da eine neue Inszenierung stattfand durch das Medium Fotografie. Das war das eine. Und dann war das andere, zuerst von Anita Augsburg vertreten auch, man muss Revolution durch Literatur machen und durch Theater. Die hatte eine Ausbildung als Schauspielerin. Und die hat dann irgendwann mal gesagt, ja, die ganze Vereinstätigkeit, schön und gut, aber die Romane erreichen einfach ein größeres Volk. Die kann man in ganz Deutschland verbreiten. Und die hat das dann sozusagen richtig ausgerufen als Parole, Bücher schreiben. Und das haben dann eben alle die, die das konnten in der Münchner Frauenbewegung, haben das getan. Die sind zu Schriftstellern geworden durch diese politische Bewegung in München. Die war verknüpft mit der Fotografie, mit Literatur und der Theater. Das ist das ganz Besondere. Und diese Münchner Frauen haben das dann geschafft, ab 1886 im berühmten Fischer Verlag in Berlin zu publizieren. Der war dann sozusagen das Sprachrohr der deutschen Emanzipationsbewegung. Und diese Münchnerinnen haben dann in diesen Romanen alle möglichen Rollen von Frauen durchgespielt, neue Visionen entworfen, alte Rollen zertrümmert. Und die sind, also waren millionenfach verbreitet, diese ganzen Bücher überall, sind auch in andere Sprachen übersetzt worden. Also das heißt, die haben ganz gezielt die Kunst als Medium benutzt, Theater, Literatur, Fotografie. Und dann hatten sie aber auch einen Verein, den sie gegründet haben, Anita Augsburg und Sophia Gautzicker, und das Umfeld um sie herum, 1894 den die Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau, so hat man das am Anfang harmlos genannt, um vor der Polizei zu verschleiern, dass man hier einen Verein gründet, der sich den modernen Zielen der Frauenbewegung widmet. Und die hatte 1865 ist die in Leipzig gestartet, im Osten ist die gestartet und ist dann von Leipzig über Weimar nach München gekommen. Und dieser Verein, in dem haben sich dann ab 1894 alle modern gesonnenen Künstlerinnen, Künstler, Schauspieler, Gelehrte, das Bürgertum eingefunden und haben mit diese neuen Ideen propagiert: Bildung, Beruf, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, gleiche Entlohnung. Das waren alles die Ziele dieses Vereins. Der hat Theateraufführungen gemacht, die haben Berichte herausgegeben, die haben sich getroffen in der Münchner Innenstadt, haben das Diskutieren geübt. Also das ist auf ganz vielen Medien ist das vonstatten gegangen, dieses sich nach außen zur Schau stellen. Und das hat dann kulminiert 1899 im ersten Bayerischen Frauentag. Dafür den hat dann die Stadt München dieser Münchner Frauenbewegung das Rathaus zur Verfügung gestellt. Und dort wurde das dann publikumswirksam alles präsentiert, was man die letzten 20 Jahre erarbeitet hatte im Rahmen von Vorträgen über Bildung und Beruf, Besichtigungen. Und der ganze Frauentag endete mit einem Schauspiel, das Marie Haushofer geschrieben hatte. Und dort wurde auch nochmal propagiert. Also das war das ganz Besondere. Die Frau soll jetzt aufhören, Kinder zu kriegen und dem Mann untertan zu sein. Sie soll das neue Jahrhundert mitbestimmen als Wissenschaftlerin, Künstlerin zu 50%. Also das war höchst modern.
Verstehe. Ich erinnere mich an eine Feierlichkeit im Rathaus, im alten Rathaus hier in München, wo du auch gesprochen hast.
Ja. Oder was das war das? Der Jahrestag 1899. Wir haben das gemacht 2019, also 100 Jahre. Ja, das war im Oktober. Da haben wir dann gefeiert das Jubiläum von dem ersten Allgemeinen Bayerischen Frauentag in München. Zusammen initiiert, also damals von mir initiiert, zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Bayern und der Stadt München. Und da haben wir das eben im Rathaus versucht, ein bisschen zu wiederholen, was 100 Jahre zuvor dort die Frauen und Männer Münchens vollzogen haben, nämlich vom 18. Oktober bis zum 21. Oktober 1899, den ersten Bayerischen Frauentag, mit ganz vielen Veranstaltungen im alten Rathaus, mit authentischen Vorträgen, in dem es klar zur Sache geht, wie es im Deutschen Reich steht, in jeder Hinsicht. Ohne Schonung wurde da alles auf den Tisch gelegt, in Vorträgen im alten Rathaus. Also da war die Stadt München sehr progressiv und modern, weil sie diesen Raum zur Verfügung gestellt hat. Und das haben wir da gefeiert. Wir haben auch die Buchpräsentation gefeiert. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Frei und Gleich und Würdig. Die Münchner Frauenbewegung und der erste Bayerische Frauentag 1899, das haben wir da auch präsentiert, dieses Buch. Und natürlich dann Gespräche darüber auch geführt, wie aktuell all das ist, für was damals die Frauen und Männer gekämpft haben, wie dass das eigentlich noch der Stand von heute ist, ja. Dass die damals schon dort waren, wo wir heute immer noch sind. Zum Teil waren sie sogar weiter oder mutiger. Und insofern waren sie in vielen auch weiter, als sie eben nicht nur auf Frauenkreise das beschränkt haben, sondern mit den Männern zusammen die Gesellschaft neu gestalten wollten. Und bei diesem ersten Bayerischen Frauentag haben auch Männer geredet und haben für diese neuen Frauenziele, haben die propagiert, Bildung, Beruf, Selbstverwirklichung. Also das war unterstützt von den Männern. Und ja, und das habe ich damals in diesem Buch aufgearbeitet, wie es dazu kam, zu diesem ersten Bayerischen Frauentag. Und natürlich habe ich viele Quellen für dieses Buch auch zum ersten Mal gesichtet. Die hatte vorher noch niemand gesichtet, was mich damals auch gewundert hat. Also ich habe da seitenweise in der Staatsbibliothek die Münchner früheren Zeitungen durchgeackert, um etwas darüber zu finden, wie der damals kommentiert worden ist, dieser erste Bayerische Frauentag, um zu sehen, gab es da überhaupt Kommentare. Ich hatte in früheren Publikationen nur ganz wenig gefunden. Und dann habe ich aber tatsächlich über jeden Tag, damals 1899, haben die Münchner Neuesten Nachrichten Bericht erstattet, was abgegangen ist. Und das war natürlich ganz wichtig, weil zu sehen, wer hat über was einen Vortrag gehalten, wie waren die Reaktionen. Und und diese Zeitungsberichte, die sind dann auch veröffentlicht worden in diesem Buch, was ich geschrieben habe. Dann habe ich in der Münchner Stadtchronik noch einen Bericht gefunden und auch noch an anderen Orten. Und das war unglaublich, auch für mich selber zu sehen, wie mutig und modern und visionär diese Frauen um 1900 waren. Mhm. Das waren wirklich alles Superstars, die auch nichts in den Schoß gelegt bekommen haben, sondern die sich das wirklich zum Großteil selber alles erarbeitet haben. Mhm, und das ist sehr erstaunlich, also wirklich ohne, dass sie zum Teil auch von Vätern unterstützt worden sind, sondern die wirklich schon selber einfach für ihre Persönlichkeit gekämpft haben und dazu sich zu entwickeln und die auch der Auffassung waren, auch die Frau muss Geld verdienen.
Mhm. Ja. Aber vielleicht noch mal ganz konkret, wie war denn das Echo zu der Zeit? Wie waren denn die anderen Berichte? Haben sie verdammt, die rechthaberischen Frauen?
Es war schon so in den Münchner Neuesten Nachrichten, das war am Anfang etwas skeptisch, so der Journalist. Da habe ich gedacht, der meinte, ach, die Frauen sollen sich doch lieber um das Soziale kümmern, als jetzt hier mit ihren Forderungen anzukommen, mit ihren politischen. Das geziemt sich doch eigentlich nicht, ja. Und dann merkt man so, von Tag zu Tag wird er dann immer beunruhigter, was da alles zur Sprache kommt und was da alles auf den Tisch kommt. Also die wussten ja selber nicht, was da präsentiert wird. Der Frauentag ist im Café Luitpold eröffnet worden und dann alles weitere fand dann im alten Rathaus statt und dann später noch im Münchner Casino, da wurde das Theaterstück aufgeführt. Nein, in den Zeitungsberichten, da ist schon großes Erstaunen darüber vorhanden, was da alles thematisiert wird. Und was aber auch an diesen Berichten wichtig ist, dass sie eben zum Teil den Inhalt dieser Vorträge resümieren, weil die sind uns ja verloren. Mhm. Und insofern ist das eine ganz wichtige Quelle, auch wenn derjenige etwas skeptisch war, dass er doch immer zusammengefasst hat, was war das Anliegen, was waren die wichtigsten Thesen und wer hat dann in der Diskussion geredet und was gesagt. Das ist natürlich unglaublich wertvoll, kulturhistorisch.
Es ist ja oftmals so, gerade in historischen Stoffen, dass das, wogegen dann gesprochen wird, wesentliche Quelle dessen ist, worüber gesprochen wurde. Ja.
Genau, also was am ausführlichsten da in diesen Münchner Neuesten Nachrichten rezipiert worden ist, das war ein Vortrag von Max Haushofer, von dem wichtigsten Volkswirtschaftler damals in Deutschland. Der hat da auch gesprochen, der war Mitglied der Frauenbewegung und der hat eben immer für die Berufstätigkeit der Frau plädiert. Und der hat einen Abriss gegeben über die Berufstätigkeit der Frau im gesamten Wilhelminischen Reich mit Zahlen, wie sich das verhält, hat einen gesamten Überblick gegeben und hat etwas äußerst Interessantes gesagt. Es hat mich selber verwundert. Da hieß es dann in seinem Vortrag, und es hat der Journalist eben auch von sich gegeben, Max Haushofer hat gesagt, es ging um die Frage, warum werden die Frauen geringer bezahlt bei gleicher Tätigkeit als die Männer? Also schon damals war das die Frage. Ganz klar, Dann hat er gesagt, leider seien die Frauen ja zum großen Teil auch so dumm, weniger Geld zu fordern oder nicht mutig genug, mehr Geld zu fordern, weil wer weniger Geld fordert, der sagt damit zugleich, dass seine Arbeit weniger wert ist. Mhm. Also er hat praktisch gesagt, ihr müsst auch was fordern. Und ihr müsst, das tut ihr aber nicht, ihr setzt euch selber zurück, ihr macht euch selber wertlos. Und dann hat er aber auch gesagt in diesem Vortrag, das hat der Journalist dann auch berichtet, die Frauen müssten aber auch lernen, insgesamt mutiger zu werden, risikofreudiger. Und wer Unternehmer sein will, hat eben ein größeres Risiko und muss auch Nächte durcharbeiten. Und da seien die Frauen doch noch sehr hinterher. Und das müssten sie dann eben auch lernen, wenn sie das eine wollen. Das eine geht nicht unter das andere. Wenn man durchstarten will, muss man auch Verantwortung tragen. Und das müssten die Frauen noch gehörig lernen. Ja. Also das ist ein äußerst interessanter Bericht über den Vortrag von Max Haushofer. Und tatsächlich ist sein Vortrag aber auch in echt überliefert bei der Familie Haushofer.
Na, das passt ja gut.
Den habe ich noch gefunden im Nachlass damals. Worüber ich natürlich sehr glücklich war, dass ich da den Vortrag in echt habe und dann noch den Bericht darüber. Aber ansonsten sind alle Vorträge, die damals gehalten worden sind, verloren gegangen, verschollen. Und deswegen sind diese Münchner Neuesten Nachrichten sehr wichtig, also mit den Berichten.
Ja. Ja, gut, dass es diese im Archiv gibt. Ne?
Ja, wenn man das sieht, dann denkt man, meine Güte, oh, da ist alles diskutiert worden, was wir heute wieder diskutieren. Und wir sind ja mit 1933 dann mit Hitler wieder total zurückgerutscht ins 19. Jahrhundert, was die Frauenrolle angeht. Und erst seit 30 Jahren geht es ja wieder aufwärts. Mhm. Ja, die Hitler-Ideologie hat die Frau ja wieder ins Heim und an den Herd verbannt. Und auch eigentlich alles vernichtet, was diese Münchner Frauenbewegung und auch andere geschaffen haben. Das wurde versucht worden zu vernichten von den Nazis, um Erinnerung zu tilgen.
Verstehe. Wer von den Frauen, wer war denn das wirkliche Flaggschiff oder gab es da gar keins?
Also ich würde sagen, Flaggschiffe für mich waren am Anfang von ihrer Bedeutung und auch jetzt rückblickend sind das Anita Augsburg gewesen und Sophia Hautsticker. Also die zwei, die von außen nach München kamen, die von Dresden kamen. Sophia Hautsticker, eine Niederländerin, in Rotterdam geboren, die aus der berühmten Hautsticker-Kunsthändlerfamilie kommt und in Dresden dann als junges Mädchen eine Malerausbildung erhalten hat. Und Anita Augsburg, die aus der Gegend um Hannover kam, eine Ausbildung als Lehrerin erhalten hat und dann heimlich eine Schauspielerausbildung in Berlin gemacht hat. Ihre Eltern durften das nicht wissen, die damals dann zuvor in ganz Europa unterwegs war. Also eigentlich zwei Künstlerinnen, die eine die Malerin, die andere die Schauspielerin. Und die beiden haben sich in Dresden 1886 kennengelernt, sind dann eine Beziehung eingegangen und haben entschieden, wir wollen Fotografin werden, wir wollen nicht heiraten, wir wollen Unternehmerin sein, Geschäftsfrauen und wir wollen als Künstlerin arbeiten. Und da haben sie sich die Fotografie überlegt als relativ neuen Beruf, da gab es wenig Restriktionen. Und dann haben sie sich gedacht, ja, wohin gehen wir? Nach München, das hat den liberalsten Ruf. Und außerdem ist diese Stadt, da gibt es einen Ausspruch von Anita Augsburg, warum man nach München geht, weil dorthin die besten künstlerischen Kontakte bestehen in Hinsicht auf Malerkreise und in Hinsicht auf Schauspielerkreise. Und das braucht man ja, dieses Klientel, wenn man ein Fotostudio aufmacht. Das heißt, die beiden sind 1886 mit diesem festen Ziel gekommen. Wir machen ein Fotoatelier auf, haben sich die Haare kurz geschnitten, haben sich völlig neu inszeniert als Frau. Die haben das praktisch da begonnen, die Neuinszenierung. Und ging vielleicht dann auch leichter, weil sie von außen kam. Wäre vielleicht für eine Münchnerin nicht so einfach gewesen. Und haben dann dieses Atelier Elvira mitten in der Innenstadt von München eröffnet, am Englischen Garten.
Da habe ich eine praktische Frage. Ich stelle das jetzt mal, ich übertrage das jetzt mal in unsere heutige Zeit. Da kommen zwei Lesben, die haben eine tolle Geschäftsidee in einem doch eigentlich immerhin 100 Jahre Zeit vor unserer Zeit jetzt. Und die brauchen ja auch Geld vielleicht. Die brauchen ja auch einen Bankkredit. Ja. Und dann sehe ich jetzt damals so diese klassischen Bankdirektoren oder wen auch immer.
Nee, so war das nicht.
Wie war
also
das?
Also erst noch mal kurz zu dem Ausdruck Lesben. Also das ist unsere heutige Bezeichnung. Ja. Also ich bin ja Kulturwissenschaftlerin. Unsere heutige Bezeichnung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die selber sich beide so bezeichnet haben. Das haben sie definitiv nicht getan.
Das denke ich mir,
Da gibt es keine Quellen dazu, die das zeigen. Und es gibt auch keine Aussprüche dazu, dass sie von anderen so bezeichnet worden sind. Mhm. Das heißt, wir dürfen nicht den Fehler machen, unsere heutige Interpretation auf die zu stülpen. Wir wissen auch gar nicht, wir sagen, gleichgeschlechtlicher Beziehung haben sie gelebt. Vielleicht waren sie auch einfach nur Freundinnen und haben zusammengelebt.
Aha.
Es gibt keine Äußerung irgendwelcher sexueller Art darüber, weder von der einen noch von der anderen. Mhm. Gibt es nicht, auch nicht von anderen. Sondern ganz im Gegenteil, ich habe zeitgenössische Äußerungen auch gefunden, wo es heißt, Sophia Hautsticker hat beide Geschlechter fasziniert.
Mhm.
Und von,
noch moderner.
Und von einem Mann auch mal über Anita Augsburg, wenn wir zur Anita Augsburg sind, Sendung kommen, werde ich darüber mal berichten. Mhm. Als die damals in Karlsruhe gesprochen hat und für das Mädchengymnasium Werbung gemacht hat, Dann hat ein Mann einen Bericht über sie danach geschrieben und hat völlig fasziniert von Anita Augsburg, was für ein feingeschnittenes Gesicht sie hat, was für eine wunderschöne Stimme und wie elegant sie ist. Also die sind damals vielleicht anders wahrgenommen worden und wir sagen das jetzt natürlich heute lesbisch oder sie haben ja, so gut gelebt, aber wir wissen das definitiv nicht. Ich sag's nur mal, wie das praktisch ausgesehen hat, ob die wirklich eine sexuelle Beziehung hatten oder nicht, das wissen wir nicht. Mhm. Ja?
Aber es ist nicht unwichtig, das mal eben nochmal angesprochen zu haben, weil wenn man das so erzählt, so wie du es auch gemacht hast, dann unsere jetzige Denke geht automatisch in die Richtung.
Ja, und da muss ich dann auch nochmal sagen, das finde ich eben auch ein Fehler, dass man das von heute tut. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, eben weil ich ja nicht nur Literaturwissenschaftlerin, sondern eben Kulturwissenschaftlerin bin. Ich finde es auch falsch, den Mensch immer, das haben die damals nicht getan, auf seine Sexualität zu reduzieren und immer einem Menschen zu sagen, ja, der ist jetzt lesbisch, der ist schwul, der ist trans, der ist das oder der ist alleinerziehend. Mhm. Das ist für mich Diskriminierung. Mhm. Ein Mensch, und da wende ich mich auch gegen die heutigen Bezeichnungen, ein Mensch auf eine einzige Eigenschaft zu reduzieren und darüber zu definieren, ist für mich ein absolutes No-Go. Und das hat in der Frauenbewegung damals auch keine Rolle gespielt. Da hat niemand den anderen als alleinerziehend bezeichnet, als lesbisch, als schwul. Das war so nicht, sondern der Mensch gesamt wurde gesehen. Ja? Und insofern gebrauche ich jetzt nicht diese Ausdrücke, sage nicht lesbisch und so, sondern sage, sie haben eben zusammen gelebt in einer Beziehung. Wie diese Beziehung ausgesehen hat, das wissen wir heute nicht mehr. Mhm. Ja.
Ja, aber wichtig, das klarzustellen.
Das ist wichtig, das klarzustellen.
Dass wir nicht unsere Schubladen von heute automatisch benutzen.
Nee, und deswegen denke ich auch, man darf auch nicht Geschichte canceln, wie das heute getan wird, ja, und dann irgendwelche Ausdrücke auch wieder rausnehmen oder so. Nee, genau. Man muss die Zeiten schon so lassen, wie sie sind und sie für sich selbst sprechen lassen.
Das
kann man dann kommentieren, aber man darf nicht irgendwas, wie das heute ja leider getan wird, Geschichte canceln oder etwas aus Kunstwerken machen, Worte verändern. Die Dinge sind so gewesen zu ihrer Zeit, wie sie waren. Und so müssen sie auch stehen bleiben. Sie können ja kommentiert werden, aber das künstlerische Werk selber darf nicht verändert werden. Also meine Meinung. Und nochmal zu dem Geld jetzt, zu den Finanzen.
Ja, genau, ja, richtig. Ja.
Ohne Geld geht nichts, meistens nichts. Ja, Anita Augsburg war relativ vermögend.
Und also zwar ohne Mäzene geht nichts.
Ja, also die kam aus einer Arzt- und Rechtsanwaltsfamilie. Und sie hatte kurz, bevor sie Sophia Gotzika kennengelernt hat, eine Erbschaft auch gemacht von einer Tante und auch von ihrer Mutter. Und mit diesem Geld, das Geld haben die beiden benutzt, um das Fotoatelier zu eröffnen. Und sie haben beide zuvor auch eine Ausbildung, ein halbes Jahr in München gemacht, in dem berühmtesten Fotografieatelier, was es damals gab. Mhm. Also die haben schon gezielt dran gearbeitet, ja, wenn wir schon kommen, ja, dann richtig, dann machen wir auch alles richtig. Im berühmtesten Atelier machen wir die Ausbildung. Wir haben Geld, wir machen das auch in der teuersten Gegend mit auf, am Englischen Garten. Und an der Residenz gelegen. Und dann machen wir noch ganz klug, wir fangen mit Kinderaufnahmen an, weil ja alle wollen ihre kleinen Süßen fotografieren lassen und damit können wir garantiert Geld verdienen. Und das war natürlich ein sehr kluger Schachzug. Und dann kannten sie natürlich Anita Augsburg von ihrer Tournee durch Europa, ganz viele Schauspieler, die auch in München arbeiteten. Sophia Rautzicker hatte viele Malerkontakte durch ihre ganze Rautzicker Kunsthändlerfamilie auch in München. Und das hat es natürlich leicht gemacht, Klientel reinzuziehen ins Fotoatelier. Und dann natürlich auch die Neuerung der weiblichen Führung, also Unternehmerin. In München gab es damals nur noch ein einziges Fotostudio, was von einer Frau geführt wurde, aber die war Witwe. Da war kurz vorher der Mann verstorben.
Gab's ja öfter.
Ja, das war dann so, aber eigentlich waren sie die Ersten, ja, als neue Unternehmerin mit kurzgeschorenen kann man nicht sagen, Kurzhaarfrisuren. Reformkleider, nicht mehr in diese engen Kleider gepackt,
oder sowas,
auf Pferden geritten, auf Fahrrädern gefahren. Die haben sich einfach befreit und neu präsentiert. Mhm. Und das fanden viele sicher sehr faszinierend. Ja. Mhm. Mhm. Und dann haben sie eben dort am Englischen Garten gewohnt, eben Teil der Max-Vorstadt, wo eben die ganzen anderen Künstler alle wohnten und das wussten sie. Das heißt, sie haben mittendrin gewohnt und wussten schon, die kommen alle zu uns. Und innerhalb weniger Wochen Das kann man an den Fotografien nachweisen, die überliefert sind. Waren die auch alle bei Ihnen und haben sich fotografieren lassen?
Ja. Verstehe. Ja. Nee, also es war sehr clever letztendlich.
Ja, ne? Ja, sehr klug. Also Sie haben einfach mit dem, was vermeintlich negativ ist, Frau sein, haben Sie einfach positiv, haben Sie positiv umgemünzt, waren absolut authentisch und klar, haben da nichts irgendwie verborgen, sondern haben klar präsentiert, hier, wir sind Unternehmerin und wir starten jetzt mal voll durch.
Also über die beiden oder auch die vielen anderen, die noch in dem Gruppe sind, da reden wir nachher ja auch, oder vielmehr in den nächsten Folgen, detaillierter.
Ja.
Mich würde interessieren, das hört sich im Augenblick noch für mich noch an, nach relativ viel Friede, Freude, Eierkuchen an. Das gab es aber garantiert nicht. Wie war das mit den Widerständen? Es muss Widerstände gegeben haben.
Ja, natürlich hat es Widerstände gegeben. Und gut, das fing jetzt erstmal harmlos im Fotoatelier an. Als die beiden nach München kamen, hatten die noch gar nicht die Absicht, sich in der Frauenbewegung irgendwie zu organisieren. Die gab es ja schon in Leipzig und im Osten. Und Anita Augsburg hatte aber schon festgestellt in Dresden, das war so eine Entscheidung, sie wollte nicht mehr als Schauspielerin arbeiten. Und zwar, weil sie gesagt hat, ja, sie hat keine Lust mehr, immer nur Rollen nachzuleben. Sie will aktiv die Gesellschaft mitgestalten. Und hatte auch schon, da gibt's Äußerungen von ihr in ihren Lebenserinnerungen, sie hat, dass sie es gesagt hat, ja, die Frau, die ist schon ziemlich benachteiligt, rechtemäßig. Das war ihr schon alles klar, aber sie war noch nicht aktiv dabei und auch noch nicht in München, als die hier ankamen. Und da waren sie alle erstmal nur künstlerisch aktiv. Und dann sind sie eben in Kontakt gekommen mit Weimar, mit dem Weimarer Frauenverein, der dort schon propagiert hat, das Frauenstudium, was ja damals in Deutschland überhaupt nicht ging. Und da weiß man jetzt nicht ganz genau, wie kamen die Kontakte zustande. Hat sich damals die Hedwig Dohm fotografieren lassen im Münchner Fotostudio. Die war nämlich im Weimarer Frauenverein an vorderster Front im Vorstand drin. Oder war es eine Münchner Zeitung, da hieß es ja, in Weimar, da gibt's einen Frauenverein, der ist progressiv und leider haben wir sowas in München nicht. Aha. Also wie das genau zustande kam, wissen wir nicht, aber man stellt fest, innerhalb kürzester Zeit waren Anita Augsburg und Sophia Gautsticker Mitglied im Weimarer Frauenverein und haben die dann alle nach München geholt. Und Anita Augsburg ist dann zur Aktivistin geworden in München, hat aus Büchern gelesen, wie die Hörigkeit der Frau, hat Petitionen gemacht. Das fing dann mit Aktionen von Anita Augsburg an, in dem Café Isarlust auf der Praterinsel. Das gibt's heute nicht mehr. Da ist damals alles ein- und ausgegangen, was Rang und Namen hatte. Und da hat sie ihre ersten Lesungen und Auftritte gemacht. Und das wurde natürlich von der Polizei überwacht. Und am Anfang hatte sie nur, da sind noch die Annoncen überliefert, hatte sie nur wenige Hörer, sechs Frauen, ein alter Mann, das kann man auch in den Polizeiberichten nachlesen.
Das wurde richtig so mitgeschrieben.
Ja, das wurde festgehalten. Ja, die haben das beobachtet. Und dann hat die Münchner Polizei sogar sich nach Weimar gewendet und hat gesagt, ja, wir möchten gerne die Statuten sehen von dem Weimarer Frauenverein, was da alles so drin steht. Und dann haben die in Weimar geantwortet, nee, das ist nicht zu haben. Also die haben den Münchnern das nicht gegeben. Und Anita Augsburg ist zum Teil auch am Anfang wirklich so verfolgt worden von der Münchner Polizei und ist aber immer dann schnell weggeflüchtet. Es war dann vor allen Dingen in den 1890er Jahren und hat dann ihre, wie auch immer, Lebenspartnerin, Freundin Sophia Rautsicker aufs Polizeirevier geschickt. Und die haben dann sie instruiert und haben gesagt, ob sie denn nicht wüsste, dass es in Bayern verboten wäre, sich politisch zu engagieren als Frau. Und dann hat Sophia Gautsticker wohl gesagt, na ja, das war doch jetzt nur eine Lesung, das ist doch alles ganz harmlos und so weiter, ja. Also die haben, eigentlich haben sie die Polizei an der Nase rumgeführt. Und vielleicht hat die Münchner Polizei auch gar nicht so genau hingeschaut, weil man war in München, es galt als liberalste Stadt. Die Künstler waren alle sehr liberal unterwegs in München damals. Und sie haben es immerhin geschafft, 1894 ihren Verein zu gründen unter diesem harmlosen Namen Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau. Das klingt ja sehr minder bemittelt.
Auf jeden Fall,
als ob man da in Wirklichkeit ging,
es
da knallhart zur Sache. Ja. Die haben sich privat getroffen in den Wohnungen. Die haben das alles sehr verschleiert am Anfang. und haben das einfach markttechnisch sehr, sehr gut hingekriegt, vom Marketing nach außen hin das zu verharmlosen und nach innen hin, von innen aus haben sie überall Kontakte geknüpft, nach Berlin, nach Weimar, vor allen Dingen Anita Augsburg und Sophia Gorziger durch das Fotoatelier Elvira. Mhm. Also insofern, weil du gefragt hast, wer waren die Flaggschiffe, sind das diese beiden Frauen für mich und ist das für mich das Atelier Elvira, was das Flaggschiff der Münchner Frauenbewegung war und auch für mich der gesamten Emanzipationsbewegung in Deutschland. Das war hier in München das Atelier Elvira mit der ganzen Entourage, die sich dann da hat fotografieren lassen und die dann zusammen diesen Verein gegründet haben, in dem dann die Crème de la Crème der Münchner Bürger Mitglied wurde, auch ganz viele Frauen jüdischer Herkunft, Frauen und Männer jüdischer Herkunft. Und Sophia Gorziger ist ja dann durchgestartet. Sie ist Hoffotografin vom Bayerischen Königshaus geworden. Das muss man erstmal schaffen. Mhm. Dann später vom Belgischen Königshaus. Sie hat die Medaille für Wissenschaft gekriegt als erste Frau hier in Bayern. Das heißt, man kann sagen, die Wittelsbacher, das Königshaus hat sie sehr unterstützt. Nicht nur die Stadt München hat sie unterstützt. Das Königshaus hat sie unterstützt und dies als Frau jüdischer Herkunft, uns als Niederländerin. Das da sieht man eigentlich, alleine darin spiegelt sich wieder, wie liberal München war und Bayern war.
Wie war denn das überhaupt mit dem Auslandskontakten? Es gab ja nicht nur die Niederlande, es gab ja die Schweiz, die war ja zumindest deutschsprachig, wie Österreich ist ja nun gar nicht weit weg von hier. Nee. Und aber wie sah es insgesamt aus? Italien, Frankreich?
Also man kann sagen, wieder sage ich, es sind Anita Augsburg und Sophia Gorziger, durch die diese internationalen Kontakte kamen. Bei Anita Augsburg war es so, erstmal hatte sie als Schauspielerin in Amsterdam gearbeitet auch, dann in ganz Europa. Die hatte natürlich europaweit sowieso ihre Kontakte. Und Anita Augsburg hat sich dann 1891, 92 so aus dem Fotoatelier verabschiedet und ist in die Schweiz gegangen zum Jurastudium, weil sie gesagt hat, es gibt keine Änderungen in der Frauenwelt, ohne dass sich die Rechtslage ändert. Mhm. Da hat sie Jura studiert und da hat sie die ganze Schweiz mit aufgemischt. Als sie dort studiert hat, hat da alle in ihren Griff bekommen und hat dann auch Theateraufführungen gemacht. Sie wurde wirklich auch instrumentalisiert, auch von der dortigen Frauenbewegung, die auch relativ weit war. Und das heißt, Anita Augsburg hat dann schon auch die ganzen Schweizer Kontakte gehabt. Und nicht nur das, die Schweiz war damals das einzige Land, wo Frauen studieren durften, schon lange. Mhm. Und da gab es auch viele Russinnen aus vielen anderen Ländern, waren da viele da. Das heißt, Anita Augsburg hat da die ganzen internationalen Kontakte auch nochmal weiter geknüpft, die sie zuvor aber schon von ihrer Schauspielertätigkeit hatte. Mhm. Also sie war die große internationale Figur, die auch ständig zwischen allen Orten unterwegs war, Berlin, Amsterdam, Den Haag. Und sie hat ja auch den Friedenskongress organisiert 1915, den internationalen. Und die andere Figur natürlich Sophia Gorziger, die aus der niederländischen Kunsthändlerfamilie Gorziger kam. Die war auch international unterwegs. Mhm. Ihre Verwandten lebten in Belgien, in Brüssel, in Neapel, in Rom. Das heißt, das waren zwei internationale, für mich heute europäische Frauen schon damals, wenn man das so sagt. Ja. Es waren keine provinziellen Frauen, das waren damals schon europäisch aufgezogene Frauen, die das auch verkörpert haben und die europaweit unterwegs waren.
Verstehe. Und wenn ich jetzt noch mal über den großen Teich springe, da war ja auch eine starke Frauenbewegung in den USA. Und wie würdest du die Levels vergleichen, die Ziele und die Levels?
Ja, also der Anita Augsburg hat darüber berichtet in ihren Lebenserinnerungen damals. Sie hat das sehr gut beschrieben und da gibt es auch so ein Zitat von ihr, wo sie eben sagt, ja, in Amerika und England, da gibt's das alles schon lange, die Frauenbewegung in der Schweiz, die dürfen studieren, aber bei uns in Deutschland, wir hinken so hinterher mit allem, da ist noch gar nichts da. Und das war denen völlig bewusst und deswegen haben die sich eben auch mit denen verknüpft, auch Anita Augsburg, auch mit den USA. Die hat sogar, sie hat 1890, hat sie in einem Brief geschrieben an eine Freundin, ja, ich gehe jetzt zwar nach Zürich und werde Rechtsanwältin, Aber wer weiß, vielleicht gehe ich dann doch in die USA, weil mir wird das alles schnell zu eng, das Schneckenhaus hier in Deutschland und wo ich bin. Also die hatte schon gleich weitere Pläne und hat alles rezipiert, was es damals zu lesen gab oder war auch auf jedem Frauenkongress, den es gab international, Sophia Hautzicker auch in Berlin, in der Schweiz, in Österreich. Da sind die überall hingefahren, die zwei. Also insofern, das sind die für mich die zwei Europäerinnen schon damals, die diesen Weitblick hatten und auch Deutschland von daher sehr gut einschätzen konnten. Was ist notwendig, damit wir auch dahin kommen, wo einige andere Länder längst schon sind?
Ja, und dann kam ja eine sehr düstere Zeit später, die auch vieles beendet hat. Aber das machen wir vielleicht in einer anderen Sendung.
Das können wir in einer Sendung machen, dann, wenn es um den Tod einiger geht, zum Beispiel Carrie Brachvogel oder um die Deportationen, die dann auch stattfinden. Aber das ist, vielleicht nochmal, um das auf den Punkt zu bringen mit der Münchner Frauenbewegung. Was waren so Alleinstellungsmerkmale, ja? Da würde ich sagen, es war eine Frauenbewegung, in der Männer und Frauen engagiert waren. Und Sophia Hautzicker hat selbst auch in einem Aufsatz mal geschrieben, der Münchner Frauenbewegung ist es gelungen, als einziger Künstler, Gelehrte und Industrielle in sie hineinzuziehen und dass diese Männer diese Ziele, die wir hier vertreten, auch deutschlandweit verkörpern. Und jeder, der in dieser Münchner Frauenbewegung war, als Künstler, Schriftsteller, musste sich verpflichten, dass er in seinen Werken diese Ideen propagiert und Werbung dafür macht. Und dann war auch noch ganz besonders, dass diese Frauenbewegung eben in einem spezifischen Stadtraum stattfand. Ich glaube, dass das ein wichtiger Grund dafür war, dass sie so erfolgreich war und dass diese Frauen so erfolgreich geworden sind, weil man sich jeden Tag gesehen hat, ausgetauscht hat und dann entsteht einfach ganz viel Kreatives. Das sind ja alle zu Superstars geworden, aber nicht eifersüchtig, sondern die haben sich gegenseitig unterstützt. Und Netzwerke, das Wort Netzwerk, das war ihnen völlig klar. Netzwerke sind ganz wichtig, deutschlandweit, europaweit, und Marketing ist wichtig und Prominenz, dass man die auch auf seine Seite zieht und reinzieht. Also die haben, also wer was vom Marketing lernen will, kann sich die beiden anschauen. Das Erfolgsrezept Atelier Elvira, das war ein Unternehmen in allein weiblicher Hand um 1900, das höchst erfolgreich war, für Gesamtdeutschland ein Vorbild.
Ja, also viel besser können wir jetzt aus dieser Sendung gar nicht herauskommen und vor allen Dingen auch gleich überleiten sozusagen in die erste Folge der Darstellungen der Powerfrauen. Die erste haben wir schon fertig im Kasten, die wird dann kurz nach dieser erscheinen und das ist die Sophie Hautzicker.
Ja, als nächstes machen wir dann Anita Augsburg, die mit Sophia Hautzicker zusammen das Atelier gegründet hat, dann aber die erste Juristin Deutschlands wurde.
Na, also ich bin gespannt. Ich sitze hier immer nur und staune und lerne und bin begeistert über das, was du alles zusammengetragen hast an Informationen, was diese Frauen noch damals geschafft haben und wo ihre Ziele sind und das, was sie erreichen wollten und was wir heute so tun und hören und womit Frauen heutzutage und auch Männer dann letztendlich kämpfen. Es wird spannend, es bleibt spannend und wir werden auch dabei dich begleiten, nicht nur bei dem Erzählen dessen, was die Frauen geschafft haben und gemacht haben, sondern auch, wie du zu den Informationen gekommen bist und woher dein Wissen stammt und was dir dabei alles begegnet ist auf dem Weg. Also erstmal für jetzt erstmal vielen Dank für diese Sendung und ich freue mich auf die nächsten.
Ja, ich danke dir.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.